Willkommen bei Money Mindset. Heute ist bei mir Patrick Maurenbrecher zu Gast. Patrick ist Managing Partner bei dem Family Office Kontora. Hier verwaltet er das Vermögen von reichen Familien und Stiftungen.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
Hi Patrick.
Hallo Leo, grüß dich.
Bei deinem Job hast du auch sehr viel mit wohlhabenden Menschen zu tun. Ab wann ist man deiner Meinung nach eigentlich überhaupt reich?
Das ist wahrscheinlich extrem subjektiv und ja, ich würde fast vermuten, da gibt es keine einheitliche Definition. Also um es mal sehr abstrakt zu sagen, eigentlich bist du reich in dem Moment, wo du mehr Geld verdienst, als du für deinen Lebensstandard brauchst.
Und wenn du jetzt zum Beispiel an deine Kunden denkst, die ja viel Geld haben, oder wie viel Geld muss man eigentlich haben, um bei euch dann Kunde zu sein?
Also bei Kontora haben wir drei unterschiedliche Arten, wie man mit uns zusammenarbeiten kann. Wenn man dieses sogenannte Multi-Family-Office-Angebot von uns haben möchte, dann sind die Kunden in der Regel 30 Millionen Euro Vermögen schwer oder größer.
Bevor wir weitersprechen, kannst du uns in einfachen Worten grundsätzlich erklären, was ist ein Family Office?
Ja, gerne. Es kommt aus dem Amerikanischen und da waren eben Familien, Rockefeller war das insbesondere und Morgan, die halt überlegt haben, sie wollen ihr Geld, wenn es eben nicht um das operative Unternehmen geht, gerne genauso managen wie ihre Firma. Und dafür haben sie angefangen, Leute einzustellen. Also anstatt zu Banken zu gehen und die das Thema machen zu lassen, war der Ansatz, es selber zu machen.
Warum wollte man nicht zu Banken gehen?
Es gibt verschiedene Dienstleistungen, die man im Family Office machen kann oder erledigt haben möchte. Also insbesondere, wenn man ein sogenanntes Single Family Office betreut oder eine Einheit sich schafft als Familie, wo sich eben um Dinge gekümmert wird, wie die Vermögensanlage, aber auch administrative Themen. Manche Single Family Office sind auch so aufgestellt, dass sie auch quasi die steuerliche Beratung mitmachen. Da gibt es unterschiedliche Spektren, die abgedeckt werden. Und das sind Sachen, die Banken klassischer gar nicht können oder dürfen. Von daher ist der Ansatz ursprünglich eben eine umfangreiche Betreuung der Familien, auch zum Beispiel in Nachfolgefragen und zum Teil eben auch diese ganzen Convenience-Themen, die in Single-Family-Offices dann teilweise auch übernommen werden. Bei uns, bei Kontora, bedeutet es, wir tun drei Dinge als Family-Office. Wir beraten die Kunden, also wie legst du dein Vermögen an, die sogenannte strategische Asset Allocation. Dann sagen wir nicht nur schlau, wie sollte man es machen, sondern wir suchen auch die Investments, die dann zu dieser Allokation passen, prüfen die auch und machen die investierbar. Und die dritte Tätigkeit ist dann eben die administrative Betreuung. Das heißt, die ganze Buchhaltung, die Finanzbuchhaltung, das Abbilden von allen Vermögenswerten in einer Software. Und das eben so, dass der Kunde eben auch auf seinem Handy, auf seinem iPad und wo auch immer entsprechend jederzeit Zugriff hat auf sein Vermögen und zwar in seiner Gänze. Und was man da jetzt dann auch sieht, ist, was wir nicht machen, ist der ganze Teil, der eben nicht finanzieller Art ist. Also da gibt es ja Family Office, die das machen und die kaufen Fußballtickets zur WM und die kümmern sich um den Gärtner auf Mallorca. Das sind alles Dinge, die sind auch wahnsinnig wichtig. Wir können die bei Kontora nicht und bieten die auch nicht an.
Wir gehen noch später ein bisschen mehr ins Detail, was ihr da genau macht und wie ihr investiert. Lass uns kurz nochmal zu dieser Frage zum Thema Reichtum nochmal gehen. Du sagst, okay, um bei euch Kunde zu sein, muss man irgendwie 30 Millionen oder mehr haben. Das ist ja schon sehr, sehr viel Geld. Was würdest du sagen, wenn du jetzt auf deine Mandanten schaust, die ankommen. Wie wurden sie reich, so grundsätzlich? Sind das irgendwie Unternehmer, sind das Erben, Selfmade-Menschen? Was sagst du, was eint sie so?
Also grundsätzlich kann man sagen, fast alle großen Vermögen in Deutschland, aber das lässt sich durchaus auch auf andere Länder übertragen, entstehen durch das Eingehen unternehmerischer Einzelrisiken. Das kann man auch wenn man die Reichenliste der Deutschen sich anguckt, das ist in der Regel unternehmerisches Vermögen. Und auch wenn ich auf unsere Mandantschaft gucke, dann ist das genau der Kern. Wir haben auch einige Erben, aber der ganz wesentliche Teil der Kunden im Family Office sind Unternehmerfamilien.
Und was sind das so für Leute? Also was würdest du sagen, haben sie so Eigenschaften, die sie eint oder kann man was kann man von ihnen abschauen, lernen?
Ja, Leo, ich habe durchaus auch deinen Podcast in der Vergangenheit verfolgt und ich war teilweise überrascht, weil das Thema Geld ist eigentlich für die meisten Unternehmerfamilien, die wir betreuen dürfen, eigentlich kein besonders Relevantes im Sinne von, also das ist natürlich ein Luxusproblem ab einer bestimmten Vermögensgröße, aber es ist nicht so, dass da sich irgendwer mit dem Zählen von Geld beschäftigt, sondern das sind Menschen, die sind getrieben von Gestaltungswillen und die wollen sozusagen in Freiheit, man kann sagen, die Welt voranbringen oder Ideen zum Blühen bringen. Und das ist, was sie eint. Und also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, der hat sein Unternehmen vor ein paar Jahren verkauft für einen sehr, sehr signifikanten Betrag, wo er und seine Kinder de facto nie mehr arbeiten werden müssen. Und was macht der, nachdem 2 Jahre später sein Wettbewerbsverbot ausgelaufen ist? Der gründet genau so eine Firma wieder und baut das gleiche Ding nochmal auf. Und das ist eigentlich typisch für wen wir so in der Mannschaft haben. Und was ich auch wirklich, also man kann sagen, Bewunderer an unseren Kunden, die haben diesen unbedingten Gestaltungswillen. Und interessanterweise ist das Thema Geld ausgeben sehr, also im Vergleich zu dem, was sie könnten, extrem niedrig ausgeprägt. Also ich würde mal behaupten, viele unserer Mandanten geben vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Mal so viel im Jahr aus wie ich. Die könnten aber 1.000, 4.000, keine Ahnung wie viel Mal pro, ausgeben als ich. Tun die aber nicht. Also das ist nichts, was die antreibt.
Das heißt, Geld ist keine Motivation für sie, so in einfachen Worten.
Genau richtig.
Denkst du, dieses Klischeebild von außen, dass wohlhabende Menschen, dass es denen nur ums Geld geht, dass sie irgendwie auf ihrer Yacht chillen, Champagner trinken, dass das sozusagen falsch ist?
Also ich glaube, es ist halt sehr stark geprägt durch die im Vergleich wenigen Personen, die Lust haben, ihren Reichtum nach außen zu tragen. Ich meine, jetzt ist Deutschland ja auch wirklich anders als zum Beispiel Amerika und wir haben diese ausgeprägte Neidkultur. Und das ist halt etwas, was dazu führt, dass die meisten eben versuchen, unterm Radar zu bleiben. Und was man dann von Reichtum eben sieht, sind halt die wenigen, die irgendwelche TV-Shows machen und sich zelebrieren als reich. Oder man sieht letztlich irgendwelche angestellten Manager, die irgendwelche riesen Boni-Pakete haben und die de facto aber eben keine Unternehmer sind, sondern angestellte Manager, die sehr, sehr hohe Einkommen dadurch generieren. Und deswegen, glaube ich, ist das Bild total verzerrt.
Was denkst du, was müsste man machen? Müssen die sozusagen klassischen wohlhabenden Menschen öfter rausgehen, sich vielleicht öfter trauen zu sprechen oder damit man dieses Klischee sozusagen auflöst?
Also das, eigentlich ist das halt total traurig, aber eigentlich kann man das niemandem empfehlen, weil man gewinnt dadurch ja nichts. Also ich glaube, es wäre halt gut, mehr zu verstehen, dass, also meine Sicht darauf ist, der Wohlstand, den es in Deutschland gibt, in der breiten Masse auch. Oder warum ist Deutschland eines der wohlhabendsten Länder, liegt genau an diesen Unternehmern. Das liegt nicht daran, dass wir besonders tolle Politiker haben oder so, sondern das liegt daran, dass einzelne Personen und manchmal sind es eben auch Familien bereit sind, Risiken einzugehen und dann eben auch wirklich gute Ideen haben. Und das kommt halt in der Öffentlichkeit viel zu kurz. Wir führen bei Unternehmern in der Regel Neiddebatten. Und ich meine, es gibt ja auch diese Auswertung zum Beispiel im Tatort. Der Böse ist also sozusagen die Gruppe, die am meisten repräsentiert ist als der Killer oder was auch immer, ist immer der Unternehmer. Und das ist schon, also ich finde das wirklich, wirklich schade, weil wir alle, und damit meine ich jetzt nicht mich, weil das meine Kunden sind, sondern die breite Bevölkerung profitiert halt davon, dass es diese Unternehmer gibt. Und das kommt halt viel zu kurz.
Unternehmertum spielt ja auch in deinem persönlichen Leben eine große Rolle. Du stammst ja aus einer Unternehmerfamilie. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
Ja, gerne. Also ich bin einer von, ich glaube, 400 Gesellschaftern oder wie viele wir da jetzt sind, bei Wehrhahn aus Neuss. Vielleicht eine Marke, die man da kennt, ist Zwilling. Und ja, das ist eine riesige Familie und wir haben halt, ja, oder ich kenne das aus der Kindheit eben, immer diese Weihnachtsfeiern und regelmäßigen Anlässe, wo man sich sieht. Und ja, da hat man eben ständig mit Onkels und Tanten zu tun gehabt, die einem erklären, wie die Welt so funktioniert. Und das war als Kind durchaus ein bisschen stressig, weil dann kommt eben Tante so und so und möchte immer, du weißt doch, wer ich bin und ich bin doch die Tante und so weiter. Und dann war das immer vorher so ein bisschen stressig, dass man das alles auf dem Schirm hat. Ich fand es immer interessant. Ich war immer neugierig, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Und auch die unternehmerischen Aktivitäten haben mich schon immer fasziniert, der Familie. Auch wenn ich da selber als Kind natürlich nicht so nah dran war.
Kannst du uns da kurz ein paar Beispiele nennen? Was waren denn so Produkte, Dienstleistungen, die ihr angeboten habt?
Ja, wie gesagt, also die Firma Zwilling, da gibt es eben Messer und Töpfe. Das ist etwas, was man kennt. Andere Produkte sind eher auf der B2B-Seite, also Finanzdienstleistungsprodukte. Da gibt es zum Beispiel die ABC-Gruppe in Köln. Oder da gibt es die Basalt AG, die machen vor allem Steine für den Straßenbau, aber auch Asphalt, Mischgut und solche Themen. Oder Schiefer Produkte zum Beispiel, da hat man jetzt im B2C-Kontext nicht so viel mit zu tun.
Und was würdest du sagen, was war so deine wichtigste Lektion, die du gelernt hast, aus so einer Unternehmerfamilie zu stammen, die du uns heute mitgeben kannst?
Sagen wir mal so, also ich weiß gar nicht, ob man von Lektion sprechen kann, aber ein Aspekt, und das ist weniger das Unternehmerding, sondern eher das Familiending, ist, dass mir persönlich das immer wahnsinnig gut gefallen hat, dass es all diese Personen gibt, die und wir uns verbindet eben, dass wir eine Familie sind. Und ich gebe mal ein Beispiel. Ich lebe jetzt seit 11 Jahren in Hamburg und siehe da, da sind eben auch so und so viel Verwandte. Wir nennen uns dann alle Cousins und Cousinen und das ist zum Teil drittes, viertes Grad oder zweiter Grad vielleicht noch. Und wenn es die unternehmerische gemeinsame Beteiligung nicht gäbe, dann hätten wir wahrscheinlich nicht diese Identität und würden, das würde eben dann nicht so passieren. Und das ist etwas, was ich immer als wahnsinnig positiv erlebt habe.
Warum wolltest du selbst nie Unternehmer werden?
Ich wollte nicht in das Familienunternehmen, sondern ich wollte gerne mein eigenes machen. Also sozusagen selber Unternehmer sein und so einen selbstbestimmten, ja, wie sagt man so schön, Entrepreneurial Journey. Das war das, was ich schon, also nicht ganz am Anfang, aber schon nach dem ersten Job war klar, da will ich dann schon irgendwann mal hin.
Du hast ja BWL studiert, wie sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Was war so deine Motivation?
Ja, das kam im Grunde genommen daher, dass ich diesen Unternehmerhintergrund interessant fand und das schon etwas besser verstehen wollte und dann auch grundsätzlich in die Ecke gehen wollte. Und dann erschien mir das als der passende Studiengang für mich. Auch wenn ich im Nachgang sagen würde, also zum Beispiel was Vertiefungsfächer angeht oder die Auswahl der Uni, war jetzt aus meiner Sicht nicht ganz ideal.
Wo hast du studiert?
Ich habe in Hannover und in Grenoble studiert.
Grenoble ist eine schöne Stadt, oder?
Ja, vor allem im Wintersemester. Ja. Es ist ja mitten in den Alpen ehrlicherweise das Netzwerk an Studenten, was ich damals geknüpft habe, das habe ich heute noch. Und ja, wir sind dazu viel zusammen Ski gefahren. Also Studium hat auch stattgefunden, aber mehr auch.
Ja, glaube ich. Nach deinem BWL-Studium hast du ja wenig später auch im M&A-Bereich gearbeitet, bei der DZ Bank. Was war so deine Erfahrung in diesem Bereich? Man hört da ja auch sehr viele Klischees und wir hatten auch schon ein paar Gäste, die hier, Leopold von Bredow zum Beispiel, der jetzt vor ein paar Folgen da war, der auch im M&A-Bereich tätig war und erzählt hat, wie es damals war und dass es noch irgendwie schlimmer war, als was man so denkt. Was war so deine Erfahrung?
Ich glaube, man muss da schon unterscheiden. Also ich habe halt dieses klassische Mid-Cap-M&A-Thema gemacht und das ist diese Aufgabe, wenn man eben ja mittelständische Unternehmen, die vielleicht Nachfolgeproblem haben oder auch sonst motiviert sind, ihr Unternehmen zu verkaufen, man hilft eben bei dem Verkauf. Und das ist schon, geht in die Richtung Investment Banking, ist aber glaube ich nicht zu vergleichen, wie wenn man jetzt einen Börsengang macht oder so. Aber es waren schon sehr intensive Zeiten. Ich habe das 5 Jahre gemacht, wo man viele, viele lange, lange Stunden gearbeitet hat. Und der Teil, der mich da fasziniert hat und mich darin bestärkt hat, das zu tun, was ich heute mache, ist, ich fand es immer unheimlich toll, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und in diesen M&A-Prozessen, die ja oft länger, 6 Monate bis ein Jahr gehen ja manchmal, was mir dabei sehr gut gefallen hat, ist, dass man sozusagen sukzessive das Vertrauen gewinnt von diesen Personen und arbeitet dann sehr Hand in Hand zusammen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil in meiner persönlichen, sage ich mal, also wenn ich gucke, wer sind meine Vorbilder oder was sind Rollenmodelle, die ich gut finde, dann sind das schon immer Unternehmer. Also ich war nie derjenige, der jetzt einen Filmstar besonders toll fand oder einen Politiker besonders toll fand. Ich fand immer Unternehmer gut. Und dann komme ich, um das zu sagen, auch dazu, warum ich heute nicht mehr M&A mache. Mich hat dann immer frustriert, wenn der Deal dann kam und dann war Signing, dann waren immer alle happy, außer 2 Personen. Der Unternehmer war immer traurig, weil er musste halt sozusagen Farewell sagen zu seinem Baby, seinem Unternehmen. Und das hat er als Verlust empfunden. Und ich habe es ehrlicherweise auch als Verlust empfunden, weil dann klar war, als M&A-Berater kann man nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Und das war der Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, dass ich ein anderes Geschäftsmodell brauche.
Da muss man in die Freundschaft gehen mit dem Unternehmer, wenn es überhaupt so ein Freundschaftsverhältnis war natürlich.
Ja, wobei mir ging es nicht um Freundschaft. Mir ging es, also ich habe von denen halt wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Also bei mir ging es darum, ich konnte von denen lernen. Also viele Unternehmer haben diese Fähigkeit, sehr, sehr schnell die, sag ich mal, Top 3 wichtigsten Punkte zu identifizieren, innerhalb von oft sind es Minuten, und dann aber nicht sich zu verzetteln in Analysen und so weiter. Es wird schon sauber gemacht, aber wenn man dann ausreichend Conviction hat, dann wird entschieden. Und diese Mischung aus schneller Auffassungsgabe, schnell sehen, was sind die zentralen Punkte und sich dann entscheiden und auch bewusst Risiken eingehen, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat und was ich auch bei unseren Kunden heute halt wahnsinnig schätze und wo ich viel von ihnen lerne.
Also auch das Thema Intuition und Bauchgefühl.
Total. Ja. Total, absolut. Es ist diese Mischung aus sauberer Analyse, aber dann auch Bauchgefühl und eben dafür oder dagegen entscheiden. Und dann aber auch damit leben, mit der Situation. Also da wird danach, also ich sag jetzt mal, als Konsument kennt man ja immer Nachkaufdissonanzen oder also der ein oder andere kennt's. Ich habe bei unseren Unternehmern eigentlich selten Nachkaufdissonanzen. Die leben mit ihren Entscheidungen.
Okay, dass man nicht mehr zurückschaut, sozusagen
einzuantworten. Ja, dann ist vorbei, ja. Es ist entschieden, jetzt kommt das Nächste.
Wenn du sagst, die konnten in 3 Sekunden irgendwie, oder ganz schnell die 3 wichtigsten Punkte irgendwie sehen, kann man das irgendwie lernen oder wie, wenn wir jetzt zuhören und denken, okay, wir wollen das auch können.
Ja.
So, was würdest du sagen, wie lernt man das?
Also sagen wir mal so, es ist also da, an der Nuss knacke ich noch, weil wenn ich es heute erlebe, ist wir bei Contora, suchen wir ja für unsere Mandanten Investments. Und das führt dann regelmäßig zu diesem Szenario. Wir haben, sagen wir mal, eine Investmentanalyse und stellen die dann für einen Private Equity Fonds oder für eine Immobilienprojektentwicklung oder für einen Private Debt Fund in Asien oder also so bunt wie die Welt da ist. Wir stellen also unseren Mandanten diese Themen vor und in dem Moment sehen die das, also manchmal kriegen sie es vorher geschickt, wenn sie es gern haben wollen, aber manchmal auch in dem Moment. Und wir haben also 3 Monate, 4 Monate auf diesen Analysen rumgekaut, hin und her und sind dann eben dazu gekommen, dass das ein gutes Investment ist und stellen das dem Mandanten vor. Also dann kommt genau das. Dann sagen die ja, also oder auch die Variante, wir fangen an, das vorzustellen und die sagen dann, ja, ich habe mir die, haben es mir ja gestern Abend geschickt, ich habe es mir angeguckt, ich habe 3 Fragen. Und das sind dann genau die entscheidenden Fragen und ich wünschte, ich wüsste, wie die das machen. Also von daher, deine Frage ist genau richtig und auf der knacke ich jetzt seit 11 Jahren so ein bisschen rum. Ich glaube, das ist eine Mischung aus schneller Auffassungsgabe und dann eben gepaart mit eigenen Erfahrungen und eigenen unternehmerischen Erfahrungen, wo man eben Chance-Risiko-Profile ja permanent abwägen muss. Jeder Unternehmer muss ständig überlegen, investiere ich, stelle ich ein, mache ich irgendwas zu, mache ich einen neuen Markt auf? Und das immer unter Unsicherheit. Und ich glaube, das schult das Gehirn. Also oft ist es dieses Pareto-Prinzip. Irgendwie 80-20, da sind die einfach fit.
Nee, ich glaube, Erfahrung ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich mich recht erinnere, Philipp Glöckner, Tech-Investor, war ja auch hier zu Gast und er meinte auch, dass Intuition ist nur die Anzahl an Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat. Also das Bauchgefühl wird sozusagen immer stärker, je mehr Erfahrungen man gemacht hat. Und ich glaube, bei den Unternehmern natürlich, wenn sie irgendwie seit 20 Jahren irgendwie in diesem Business sind, dann haben die wahrscheinlich auch Ahnung oder ein gutes Gefühl, wenn sie irgendeine PowerPoint-Slide sehen. Oder
ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild, weil Intuition hört sich ja so mystisch an, als ob das irgendwie aus
dem... Also man müsste es haben oder man müsste es nicht
genau,
haben. Entweder du hast das Bauchgefühl oder du hast es nicht und wenn nicht, dann kannst du nichts machen. So.
Ja, ich glaube, das ist nicht so.
Ja.
Also ich glaube schon, was Menschenkenntnis angeht, da gibt es diesen intuitiven Teil, der auch nicht nur Erfahrung ist, sondern da muss man irgendwie so eine Empathie haben für den Gegenüber. Aber grundsätzlich stimme ich dem ehrlicherweise zu. Ich glaube, das ist so.
Du bist ja dann vom M&A-Bereich in die Vermögensverwaltung gegangen. Du hast ja gerade selbst schon angesprochen, weil du fandest immer sozusagen traurig, wenn du aufgehört hast, mit den Unternehmern zu arbeiten. Und jetzt bei Contora arbeitest du ja die ganze Zeit mit irgendwie reichen, wohlhabenden Unternehmern. Und kannst du da nochmal kurz erklären, in einfachen Worten, was ist so dein Job, dein Alltag?
Mhm. Na, vielleicht einmal kurz, wie kamst du zu dem Wechsel? Mhm. Ich habe dann tatsächlich zufällig meinen heutigen Partner Stefan Buchwald kennengelernt und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ein Family Office ist. Und ich war sozusagen auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, wo ich langfristig mit Unternehmern zusammenarbeiten kann und ich auch in die Equity-Position kommen wollte. Also ich wollte Unternehmer werden, ich wollte nicht Angestellter bleiben. Und Stefan hatte eben Contora gegründet und suchte jetzt genau jemanden, der eben mit den Unternehmern klarkommt, aber auch den Investmentbereich aufbauen kann. Und das war dann im Grunde genommen meine Aufgabe. Uns ging es dann relativ schnell darum, ein weltweites Netzwerk in allen Asset-Klassen aufzubauen, um eben für unsere Kunden die weltweit besten Investments sozusagen sourcen zu können. Und das war dann mein Job. Neudeutsch heißt es ja dann heute CIO, Chief Investment Officer. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Portfolien unserer Mandanten. Wobei man dazu sagen muss, dass eben ein Großteil unserer Mandanten die Investmententscheidung jeweils auf das Einzelasset selber treffen und wir Vorschläge machen.
Ja. Ihr dürft ja auch wahrscheinlich gar nicht ohne deren Zusage einfach das Geld investieren, oder? Oder zu einer bestimmten Summe oder wie funktioniert das?
Also in den letzten Jahren ist zunehmend mehr gekommen, dass die Familien gesagt haben, also gerade wenn sie uns dann kennen und wir arbeiten ein paar Jahre zusammen, dass sie gesagt haben, wir folgen eigentlich 99% euren Empfehlungen. Uns wird es entlasten, wenn ihr das dann auch schon entscheidet. Und wir machen eher so ein Modell, wir stimmen die strategische Allokation ab und dann reportet ihr uns pro Quartal, teilweise monatlich, was ihr für neue Investments gemacht habt, wo wir da stehen. Und technisch braucht man dann eine sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die eben BaFin reguliert ist. Das ist bei uns der Fall. Und deswegen können wir im Grunde genommen uns auf die Bedürfnisse der Familien da voll einstellen.
Wenn wir noch ein bisschen bei deinem Job bleiben, ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, sich auch für diesen Bereich interessieren. Mhm. Dein Arbeitsalter, können wir da so ein bisschen auch so uhrzeittechnisch einfach, wann fängt es an, wann endet es, was sind so typische Aufgaben?
Okay, also mein Tag fängt morgens um 6 an, das liegt daran, dass ich 4 Kinder habe und der Morgenrun, der liegt bei mir. Das heißt, ich mache dann Frühstück für die Kids und der Älteste ist 12, der geht dann selber zur Schule, dann die 2 Nächsten, die bringe ich dann hin und die Kleinste geht in die Kita. So, wenn ich das fertig habe, dann bin ich so 8:45 bis 9 bin ich dann im Büro. Und dann ist das sehr unterschiedlich, weil in so einer, wie es so schön heißt, Owner-led Company macht man ja nicht nur sein kleines Quadrat, sondern man ist halt doch in vielen Sachen involviert. Das heißt, ich betreue zum Beispiel auch 3 Familien direkt. Das heißt also sozusagen, da bin ich deren Kundenbetreuer in dem Sinne. Und wir machen es schon so, dass wenn Interessenten da sind, die überlegen, mit Contura zusammenzuarbeiten, dann ist das eigentlich fast immer so, dass Stefan Buchwald und ich eben diese Ersttermine auch machen. Und das heißt, da bin ich sozusagen auch in diese Themen involviert. Dann haben wir vielleicht also der Kern, meine CIO-Rolle, da haben wir eben bestimmte Formate, wo es darum geht, also wir haben natürlich ein Investment-Committee, wo dann entschieden wird. In unserem Format ist das auch so, wenn Investments mal irgendwelche Problembereiche haben, dann werden die auch im Investment-Committee diskutiert, dass wir überlegen, was machen wir da. Und dann haben wir natürlich für die einzelnen Asset-Klassen Fachleute bei uns. Also wir sind ja mittlerweile 75 Leute und davon arbeitet ungefähr die Hälfte auf Investments. Von daher, da geht es halt permanent darum, auch neue Opportunitäten sich anzugucken. Das kann man sich so vorstellen, dass ehrlicherweise typisch wie bei vielen Asset-Managern, wir prüfen so pro Jahr ungefähr 200 Investments, 300 Investments manchmal, es kommt darauf an, also ich sage jetzt mal, wo wir auch Telefonate führen, wo wir uns Pitch-Decks angucken und machen tun wir in der Regel 20. Also so, je nachdem, wie es kommt, über alle Asset-Klassen. Und da muss man natürlich permanent, wir haben das dann aufgestellt nach Asset-Klassen, da gibt es eben Head of Private Equity und Head of Real Estate und wie das dann so ist. Und da diskutieren wir natürlich ständig den Dealflow und was kommt rein und was sollte man jetzt machen und wo wollen wir denn mal suchen, was wäre denn jetzt eine gute Opportunität. Und das ist dann schon viel auch meines Arbeitsalltags.
Wann endet der?
Der endet, also in meinem Fall ist das, also wir sind sehr stark, ich sag mal, ergebnisorientiert. Das heißt, irgendwie sowas wie FaceTime oder sowas im Sinne von jemand muss im Büro sein, gibt's bei uns nicht. 2-3 Tage die Woche sind die meisten unserer Mitarbeiter im Homeoffice. Manche sind immer da, manche sind seltener da, sozusagen wie die Leute möchten. Wir sind insgesamt ein sehr junges Team und ich persönlich bin ehrlicherweise sehr gerne im Büro. Meistens gehe ich so ungefähr um 18 Uhr. Das liegt halt daran, also aber eben auch nicht immer, aber das liegt daran, dass ich dann auch beim Abendessen mit der Familie dabei sein will. Und meistens ist es dann so, wenn die Kinder dann 7:30, 9 so im Bett sind, dann sitze ich meistens noch so 2 Stunden am Schreibtisch und mache die Sachen, wo es eben auch schön ist, dass keiner anruft und niemand stört und eher so die konzeptionellen Sachen.
Da kann man wirklich arbeiten sozusagen.
Ja, genau, das ist so.
Wir hatten ja gerade das Interview mit Ernst Prost, dem Ex-Liquimolli-Chef, und der hat dann auch mir erzählt, dass er immer von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends hat er seine Termine. Und danach konnte er arbeiten.
Ja.
So, bisschen so die Extreme-Variante davon. Dann lass uns noch jetzt genauer über das sprechen, was ihr ja bei Contura macht. Also das Geld verwalten von den Familien. Insgesamt, was ist so die Gesamtsumme, für die ihr zuständig seid?
Es gibt ja da verschiedene Begriffe. Es gibt diese sogenannten Assets under Management. Das heißt, man ist sozusagen, man hat das Geld der Kunden bekommen und kümmert sich dann drum, im Sinne von, die hat man auf dem Konto liegen und investiert die. Dann gibt es die, eine andere Zahl ist Assets under Advisory. Das heißt, da berät man bestimmte Größenordnungen. Also bei uns ist das so, die Zahl, die man, glaube ich, sinnvollerweise nennen kann, ist, wir haben als Assets under Advisory aktuell 12 Milliarden. Das ist aber auch stark geprägt durch dieses Service-Office-Geschäft, was ich am Anfang angesprochen habe, wo wir viel mit Single-Family-Office auch zusammenarbeiten, aber auch mit Kirchen, auch mit großen Stiftungen, die sagen, in dem Moment, wo wir sowohl liquide als auch illiquide Investments haben, also ich habe ein Aktienportfolio und ich habe aber auch 20 Private-Equity-Fonds zum Beispiel, da kommt Excel an extreme Grenzen und es ist eigentlich kaum mehr möglich, eine vernünftige Liquiditätsplanung zu machen und da braucht man eben andere Software und man braucht eben auch Buchhalter, die sowas buchen können und das ist ein Bereich, wo der bei uns auch stark expandiert, weil es ist auch schlicht und ergreifend eine Kostenfrage. Also wenn man das selber machen will, also sagen wir mal so Familien, ich sag mal eine Familie 1,5 Milliarden Vermögen in allen möglichen Assets und da kommen dann auch plötzlich Oldtimer vor und alles mögliche Häuser. Wenn man das selber verwalten will, na, dann braucht man mindestens, also man braucht mal einen Geschäftsführer, man braucht mal vielleicht ein, zwei Investmentmanager, man braucht aber auch wahrscheinlich zwei, drei Buchhalter. Da kommt man in Kostenbereiche, die liegen dann locker zwei bis dreimal so hoch, wie viel es kostet, wenn man es mit uns macht als Outsourcing-Partner. Plus man muss sich nicht um das ganze Thema Urlaubsvertretung und so weiter kümmern. Deswegen ist das etwas, was aktuell bei uns stark nachgefragt wird, weil es ein Geschäft ist, was einen hohen Grad an Prozessen erfordert und an halt auch Personal. Und also Buchhalter und Finanzbuchhalter sind so eine Art Goldstaub aktuell. Die sind wahnsinnig schwer am Markt zu bekommen. Und ja, wir versuchen, die zu hegen und zu pflegen.
Also wer gut zugehört hat, der hat jetzt einen guten Job, den er sich da holen kann.
Absolut, das wissen die aber auch.
Und 12 Milliarden, da seid ihr schon auch einer der größten, oder? In Deutschland.
Ja, so also sagen wir mal so, das ist ja immer so ein bisschen schwer, die Zahlen zu vergleichen und in welchem Markt bewegt man sich jetzt mit welcher Dienstleistung. Also wenn man sagt Multifamily Office, dann gibt es da, weiß ich nicht, vielleicht einen, der größer ist als wir, aber Größe ist aus meiner Sicht da auch nicht so das Wichtigste. Man kommt da schon in den Bereich Investmentphilosophien, die sind halt dann auch unterschiedlich. Und ich glaube, da ist der Bereich, viele Kunden kommen zu uns, weil sie an die Investmentphilosophie glauben, die sich von vielen anderen Anbietern in Deutschland eben unterscheidet.
Was ist denn eure Investmentphilosophie? So in einfachen Worten.
Ja, gerne. Also vielleicht die klassische Philosophie in Deutschland ist eben, man ist investiert in Aktien und in Anleihen und ein bisschen in Immobilien und dann hört es aber auch ziemlich schnell auf. Und unsere Idee ist angelehnt an dieses sogenannte US-amerikanische Endowment-Modell. Und da ist eben ein Konzept entwickelt worden, was sagt, das Wichtigste für die langfristige Steigerung des Wertes eines Vermögens ist eben, in möglichst unterschiedliche Risiken investiert zu sein. Und dass die, also jetzt kleiner Fachbegriff, dass die möglichst gering korreliert sind. Das heißt, wenn eben die Aktien runtergehen, nach Möglichkeit nicht alles runtergeht. Oder also je nachdem. Das heißt, was wir machen, ist, wir investieren meistens, also ungefähr 60% des Vermögens der meisten Familien ist in illiquiden Investments. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das sind eben, also sagen wir mal, da ist eine Familie, die hat 50 Millionen, dann ist klar, es ist auch gar nicht erforderlich, dass diese 50 Millionen immer liquide sein müssen. Der Bedarf besteht gar nicht. Das heißt, man kann diese sogenannte Illiquiditätsprämie, also man investiert heute und kriegt das Geld dann eben erst in, sagen wir mal, 8 Jahren zurück. Das kann man sich erlauben. Man ist darauf nicht angewiesen. Und in dem Moment gibt es eben Möglichkeiten, durchaus höhere Renditen zu erzielen, obwohl man nicht wirklich höhere Risiken in seinem Portfolio hat.
Was sind denn so illiquide Investments?
Ja, das sind die klassischen Themen, Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, also das ganze Startup-Thema. Dann aber eben auch, wir investieren zum Beispiel viel in Immobilienprojektentwicklung in Amerika. Und da kann man sich vorstellen, das läuft in Amerika ein bisschen anders. Also wir haben das sehr viel in Texas gemacht und im sogenannten Sunbelt dort. Da werden in Holzständerbauweise 300 Wohneinheiten um einen Pool angeordnet gebaut. Da gibt es dann auch ein Clubhaus und irgendwie, da gibt es dann auch einen Concierge-Service und solche Projekte, das ist ein absolutes Standardprodukt in Amerika, wo wir mittlerweile wahrscheinlich über die Jahre, ich weiß nicht, 25 Investments dieser Art schon getätigt haben. Und da kann man schon sagen, das ist ein Standardthema bei uns. Wir wissen da sehr genau, worauf wir achten müssen. Und man erzielt dort eben dann, man investiert. Das macht man mit Partnern zusammen, aber auch mit denen gibt es eben etablierte Beziehungen über viele Jahre mittlerweile. Und da kann man dann schon, also die Renditen auf diesen Themen, die liegen dann eben also in der Regel zwischen 10% und 18%.
Oh,
und da kann
schlecht.
Man sagen, das ist ja wild, aber das ist tatsächlich völlig normal in dieser Art von Investment. Man muss aber natürlich auch tatsächlich wissen, also wir machen da nicht alles. Man muss da genau hingucken, man müssen bestimmte Parameter erfüllt sein und das funktioniert halt sehr gut.
Können auch Normalos in Anführungszeichen von solchen Investments profitieren oder geht es erst ab einer bestimmten Summe und wenn man halt den Zugang hat?
Ja, das ist ein bisschen das Problem mit diesem Ansatz. Regulatorisch in Deutschland ist es so, das sind oftmals Investments, da muss man ein sogenannter semi-professioneller Anleger sein und das heißt, man muss mindestens 200.000 Euro investieren. Das heißt, da sind klare Grenzen dieses Ansatzes für Normalos wie uns beide.
Also, du sprichst jetzt für dich jetzt 200, nein. Okay, 60% sozusagen in illiquiden Investments meistens, was sind denn die anderen 40?
Ja, das sind dann auch klassisch liquide Themen. Also ich bin großer Aktienfan. Also es gibt auch bei uns Familien, die sagen, 50% meines Vermögens in Aktien finde ich total gut. Und ich meine, da kommen wir dann auch in einen Bereich, der ist eben auch für uns alle absolut möglich. Und das ist eben einfach ein ETF-Portfolio, also sozusagen, wo Märkte passiv abgedeckt werden durch einen technischen Ansatz. Das können wir uns alle erlauben, auch als Sparplan. Und im langfristigen Durchschnitt, sage ich mal, der S&P 500 in Amerika, da ist man bei 7-8%. Und man muss sich bloß darüber klar sein, dass nur weil das Ding liquide ist, sollte man ja nicht von dieser Liquidität, wenn man nicht muss, Gebrauch machen. Und wenn man eben über einen längeren Zeitraum, also ich sage jetzt mal 5 Jahre plus, ETF-Sparpläne macht, dann wird man in diesen Renditebereich kommen.
Das heißt, der MSCI World ist nicht nur sozusagen bei den normalen Kleinanlegern im Portfolio, sondern auch bei euren Kunden, die jetzt irgendwie 30 Millionen plus haben.
Absolut. Wir mischen das auch gerne. Also wenn man sich dann nur das Aktienportfolio von einzelnen Familien anguckt, dann findet man da zum Teil passive Ansätze und zum Teil aktive Ansätze. Und also wir nennen das dann auch Core Satellite. Mhm. Und es ist oft so, dass wir Core-Strategie ist dann, also ich möchte sozusagen einen Teil des amerikanischen Marktes und des europäischen Marktes zum Beispiel durch ETFs abbilden. Und dann komme ich mit Satellitenstrategien und mache dann vielleicht eine Strategie, die ist vielleicht geografisch orientiert. Das ist dann zum Beispiel China oder es ist ein bestimmter inhaltlicher Fokus. Also ich möchte irgendwie eine Tech-Strategie haben. Und dann gibt es natürlich auch diese sogenannten Absolute Return-Ansätze, die wir auch gut finden. Das ist das, was in Amerika eher unter Hedgefunds firmiert. Ja, wo sich dann kompliziertere Strategien verbergen, die aber auch in einem Gesamtportfolio eben sehr gut funktionieren können.
Was sind denn so aktuell Aktien oder Branchen, wo du sagst, das ist spannend, das schauen wir uns aktuell genauer an?
Also was du von mir nicht kriegen wirst, sind sozusagen konkrete Investitionsstrategien, weil was wir versuchen, ist ein sogenannter prognosefreier Ansatz. Also vielleicht am ehesten wird das klar, wenn man sich vor Augen führt, was Banken machen. Also in der Regel, wenn man mit einer Bank drüber spricht, was jetzt mit der Vermögensverwaltung passiert in den nächsten 12 Monaten, dann kommen da sofort Prognosen ins Spiel. Der DAX wird da und da stehen, der S&P 500 wird da und da stehen. Wir glauben, dass die Rezession jetzt gepiekt ist und wir glauben, die Zinsen gehen da und dahin. Und daraus leiten sich dann bestimmte Strategien ab. Und da muss man halt hart sagen, wahrscheinlich 95% dieser Strategien, die auf solchen Prognosen beruhen, werden sich nicht realisieren. Das heißt, was wir versuchen und jetzt seit 15 Jahren machen, ist genau eben darauf nicht zu setzen, sondern unser Grundcredo ist, wir wissen einfach nicht, wie die Zukunft ist. Also setzen wir auf unterschiedliche Strategien und versuchen, die Strategien so zu mischen, dass es eben ein stabiles oder wie wir dann sagen, resilientes Portfolio wird. Und das, ehrlicherweise kann man das auch in den Zahlen jetzt mittlerweile, 15 Jahre, kann man ja von einem Track Record sprechen. Das funktioniert sehr gut und zum Beispiel, wir arbeiten auch für Stiftungen und das ist schon irre, wenn man sich das vor Augen führt. Die meisten Stiftungen in Deutschland, die haben ausschüttungsfähiges Vermögen von 1-2% pro Jahr. Mehr schütten die von ihrem Kapitalstock nicht aus. Die Stiftungen, für die wir arbeiten dürfen, die können jedes Jahr 6% ausschütten. Und das ist erheblich, wenn man sich überlegt, 1% versus 6%, das ist 6-mal so viel Impact auf dem Thema, was die Stiftung verfolgt. Also da sind wir auch stolz drauf und das finden auch, also viele unserer Mitarbeiter erfüllt das mit sehr viel Stolz, dass man eben, man sieht dann auch genau sozusagen das Ergebnis der Arbeit.
Okay, du kannst keine konkreten Aktien nennen, das verstehe ich. Das ist auch sozusagen nicht der Erste, der hier sitzt und sagt keine Titel. Aber sagen wir mal, jemand kommt auf dich zu und sagt, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro. Sagen wir, was würdest du ihm empfehlen, mit dem Geld zu machen? Jetzt natürlich Disclaimer, keine Finanzberatung und so, keine Kaufempfehlung. Aber was wäre sozusagen dein Tipp? Was sollte man machen? Vor allem, wenn man vielleicht gerade so Mitte, Ende 20 ist.
Also ich würde jedem sagen, mach einen ETF-Sparplan. Und aber mit dem Mindset, dass ist zwar liquide, aber tu so, als ob es illiquide wäre. Du legst das da an und du guckst da wirklich nicht drauf. Und dann, wo man aber dann drauf gucken muss, ist tatsächlich, da ist die Kostenquote eben sehr, sehr entscheidend. Wenn man etwas mehr Komplexität sich zutraut, dann würde ich sagen, nimm nicht den MSCI World. Die ETFs auf diesem Bereich sind in der Regel teurer. Und man hat dann sowieso, also die sind kapitalgewichtet, man in der Regel dann sowieso 30% Amerika dabei. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass man S&P 500 ETF kauft. Der, jetzt wird es dann ein bisschen technisch, eben nicht synthetisch, sondern voll repliziert. Das heißt, der genau den Markt abbildet, wie er ist. Und dann darauf achtet, dass eben die Kosten gering sind und also eben nicht 30 Basispunkte, sondern eher 9. Und das gibt's, da muss man ein bisschen recherchieren und so würde ich das machen. Das würde ich jemandem mit 10.000 vorschlagen, aber viel wichtiger als die 10.000 sind von seinem laufenden Einkommen einen Sparplan zu machen und jeden Monat einfach ein bisschen was zur Seite.
Und bei dem S&P 500 wäre das sozusagen der einzige ETF oder würdest du sagen als Grundbasis und da sollte man noch andere ETFs, die irgendwie andere Regionen oder Branchen oder so abbilden?
Ich würde dann im Zweifelsfall sagen, dann macht man einmal ein europäisches Thema und einmal ein amerikanisches Thema. Und ich meine, dann kann man natürlich schon sagen, okay, was ist jetzt mit Emerging Markets? Aber da gehen die Meinungen natürlich auch weit auseinander.
Deine Meinung?
Wir sind investiert. Bei dem Thema Emerging Markets ist das Problem, dass einfach unter diesem Begriff so dermaßen unterschiedliche Wirtschaftsräume gefasst werden, dass es schwierig ist, das eigentlich als eine Strategie zu sehen. Zum Beispiel ein Manager, mit dem wir da zusammenarbeiten, ist Mark Mobius. Der gilt ja auch sozusagen als der Godfather of Emerging Market Investing. Wir sind da auch wirklich zufrieden. Und der ist zum Beispiel nach wie vor, also eine Meinung, die der hat, ich weiß es nicht besser, der hat durchaus auch noch Themen im Taiwan. Kann man natürlich dann sagen, okay, ist das jetzt eigentlich gerade richtig oder nicht? Aber unser Job als Multifamily Office ist eben, der Allokator zu sein. Wir glauben nicht, wir sind der bessere Asset Manager. Das ist schon wichtig. Und wir geben dezidierte Aufträge an die Asset Manager dafür. Und dann sozusagen gucken wir, ob die den Auftrag, den die haben, auch erfüllen. Also sozusagen, man kriegt mit uns dann Probleme, wenn wir sehen, die machen was anderes im Portfolio, als die quasi versprochen haben. Man kriegt mit uns nicht zwingend ein Stressgespräch, nur weil der Markt runtergegangen ist. Das passiert eben auch mal.
Was mich noch interessiert zum Thema Investieren, also wir sprechen ja oft immer darüber, okay, wie soll man investieren und gibt es irgendwie diese Aktie, diesen ETF oder so, aber du als CIO, was würdest du sagen, wie wird man überhaupt ein guter Investor? Also Eigenschaften, gibt es irgendwie Bücher, wo du sagst, die sollte man irgendwie lesen, irgendwie sollte man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Medien konsumieren oder sowas. Was würdest du sagen, was ist so dein Ratschlag, wenn man jetzt irgendwie an einem Punkt steht, wo man sagt, mich interessiert investieren, ich komme vielleicht nicht mehr weiter oder ich würde halt gerne ein guter Investor sein. Was soll ich dafür tun?
Ja, also das ist ein lebenslanger Lernjob, sozusagen ein guter Investor zu werden. Der Charlie Munger, der hat mal gesagt, du brauchst ein Money Mind. Either you have it or you don't. Ich glaube schon, dass da was dran ist, dass man so ein gewisses Gefühl da braucht, dieses sogenannte Money Mind, aber man kann da auch verdammt viel lernen. Und ich glaube, was einem klar sein muss, ist, man muss sich bei jeder Investition, die man macht, gibt es ja jemanden auf der anderen Seite des Tisches. Und man braucht diese Mischung aus, einerseits ist dann ja jeder Deal, die man macht, braucht man eine gewisse Arroganz. Man muss ja der Meinung sein, dass man das jetzt richtig macht, dass man das weiß und dass der Deal für einen selber gut ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch so viel Selbstreflexion haben, dass man sich eingesteht, dass man eben auch Fehler machen kann. Und das auszubalancieren ist halt der Job. Und man muss sich, glaube ich, muss, dieser sogenannte Circle of Competence, da sollte man sich mit beschäftigen. Also wovon verstehe ich denn was? Und man sollte versuchen, diesen Circle of Competence möglichst immer weiter zu pushen, dass sozusagen der Kreis immer größer wird. Und dann bewegt man sich in diesem Prozess oft am Rand. Und ist das jetzt eigentlich noch mein Circle of Competence oder ist er da nicht mehr? Also das ist auch eine Frage, die ich eben immer habe, wenn man diesen Endowment-Ansatz macht. Und wir haben zum Beispiel so ein Containerportfolio aus der Insolvenz in Singapur gekauft. Junge, also das ist so ein Thema, okay, irgendwie haben wir da, können wir da genug, wissen wir da genug, um das zu tun? Immer diese Frage, who's on the other side of the trade? Wir machen das in dem konkreten Fall natürlich dann mit einem Manager zusammen, der davon sehr viel versteht und selber Geld investiert. Das heißt zum Beispiel, wenn wir einem anderen Manager Geld geben, dann ist das Thema Skin in the Game, also investiert er sein eigenes Geld, extrem wichtig. Und mit diesen Fragen sollte man sich beschäftigen. Und da gibt es, also meinen Zugang dazu erfolgt über zwei Dinge hauptsächlich. Ich lese viel, also Bücher, und ich höre Podcasts dazu. Wer mag, der kann mal auf meiner LinkedIn-Seite gucken. Da mache ich jeden Montag eine Buchempfehlung zum Beispiel. Und das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Was sind so ein, zwei Bücher, die dir direkt einfallen, wenn dich jemand fragen würde?
Na, zum Thema Portfoliokonstruktion ist es einfach David Swensen, Pioneer in Portfolio Management. Aber zum Thema grundsätzlicher Investment-Theorie würde ich sagen, von Howard Marks, The Most Important Thing, ist ein richtig gutes Buch. Und dann auch eins, das ist extrem dick, aber auch sehr, sehr gut, ist Poor Charlie's Almanac von dem Partner von Warren Buffett. Da gibt es, also Kaufmann heißt der Autor dieses Buches, aber es geht eben um The Wisdom of Charlie Munger. Also wenn man die wirklich mal durchgelesen hat, dann hat man schon ein gutes Fundament.
Danke für die Buchtipps auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, um ein guter Investor zu sein, muss man einerseits arrogant sein, andererseits selbstreflektiert sein. Also sozusagen immer zu wissen, okay, wenn der Deal für mich gut ist, muss ich darüber überlegen, auf der anderen Seite ist auch noch jemand, der vielleicht dasselbe denkt oder vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich richtig. Diese Eigenschaft, würdest du sagen, dass du ein guter Investor bist und diese Eigenschaft hast?
Also das gibt verschiedene Dimensionen an der Stelle. Es fällt einem natürlich ein bisschen schwer, selber sich zu beurteilen. Aber mein Job ist ja sozusagen der eines Allokators. Das heißt, das Thema Portfoliokonstruktion ist das, was bei mir auf dem Schreibtisch ist. Und dann bei jedem Investment, was wir tätigen, da haben wir mittlerweile einen extrem strukturierten Prozess, der wirklich die unterschiedlichen Dimensionen eines Chance-Risikoprofils versucht abzubilden. Das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen, aber wir versuchen halt, Investments zu finden, wo wir ein asynchrones Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und ich denke, da haben wir mittlerweile nach 15 Jahren, kann man sagen, aber ich meine, wir haben alle ja auch vorher schon investiert, sozusagen ein System gefunden, was es ermöglicht, eine gute Auswahl zu treffen. Aber wie gesagt, wir liegen auch nicht immer richtig.
Letzte Frage. Dein wichtigster Tipp für ein, wie Charlie Munger sagen würde, gutes Money Mind?
Ich würde sagen, es zu machen. Und zwar mit eigenem Geld. Es ist so ein großer Unterschied, über etwas nachzudenken oder selber 100 Euro zu investieren. Ja, man muss selber investieren und es fühlen. Und man muss auch fühlen, wie das ist. Also das kann man am Aktienmarkt sehr gut trainieren oder sehen. Eben wenn man mal durch eine Finanzkrise durchgegangen ist oder durch so einen Corona-Dip oder sowas und hat selber gesehen, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich minus 30% bin? Und da gewinnt man viele Erkenntnisse über sich selber. Und wenn man das sauber reflektiert, dann findet man dann im Zweifelsfall auch, was das richtige Investieren für jeden Einzelnen ist. Also für den einen mag das richtig sein zu sagen, ich kaufe mir eine Wohnung. Und da mache ich eben nicht, keine Ahnung, ganz, ganz besonders viel Leverage, aber wahrscheinlich ohne wird es ja nicht gehen. Also ich mache ein paar Kredite und ich zahle die ab. Das mag für den einen richtig sein. Und dann ist sozusagen diese Wohnung im Grunde genommen wie so eine Art Spardose, weil ich eben jeden Monat da was abtrage. Für jemand anders mag es richtig sein zu sagen, ich mache diesen ETF-Sparplan, weil ich weiß, ich werde verrückt, wenn ich in Einzeltitel investiere und jeden Tag auf diese Kurse gucke, ich halte das nicht aus. Ja, dann lass das doch bleiben. Und sozusagen, ich glaube, es ist ein bisschen die Erkenntnis über sich selber. Und wenn man da nah an sich selbst dran ist und ehrlich mit sich selber ist, dann kann man auch ein guter Investor werden. Aber man muss es machen. Es hilft nichts, das theoretisch zu überlegen.
Dann danke, Patrick, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war unser Interview mit Patrick Maurenbrecher. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.